So, wenn ich ganz so schüchtern ist, hier vorne sind noch Plätze frei, auch in der zweiten Reihe sind noch Plätze frei. Also hier muss niemand stehen, kommt gerne nach vorne. Ja, schön euch zu sehen. Man sieht, die Stunde hat euch gut getan, oder? Mir auf jeden Fall. Schau dich doch nochmal zu deinem Nachbarn um und wünsche ihm nochmal einen richtig schönen guten Morgen. Das ist immer eine gute Sache. Ja, das ist gut. Und ich möchte nochmal beten und auch nochmal ganz besonders Gott in diese Predigt einladen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich höre mich hier irgendwie, kann ich das hier ausmachen? Ich höre mich nämlich hier doppelt. Oder kann man die hier ausschalten? Danke. Oh, ja. Oh. Okay, sehr gut. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen und ich danke dir, dass du hier bist, uns dein Wort geschenkt hast, weil du willst, dass wir das Leben haben in Fülle. Und deswegen bitte ich dich, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu predigen und dass du unsere Herzen für das öffnest, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Ja, wer letzte Woche nicht da war, wir befinden uns aktuell im Jakobusbrief. Der Vorschlaghammer Gottes. So hat ihn ein Bibelausleger mal betitelt, weil er sich sicher war, dass die Wirkungskraft dieses Briefes ja so machtvoll ist für Herz und Gewissen. Dieser Brief hat auf jeden Fall das Material, in unserer heutigen Zeit gecancelt zu werden. Denn dieser Brief sagt Dinge, die für unsere heutige Zeit unangenehm sind, so: Das sollte man heute nicht mehr so sagen, weil vielleicht Leute sich daran aufstößen könnten. Aber Jakobus, haben uns letzte Woche schon mit beschäftigt, ein Mann, der sehr viele Titel hatte, aber er selbst bezeichnet sich nur als Knecht Gottes. Denn er hat eine Nachricht Gottes, die so wichtig ist, gehört zu werden, auch wenn sie uns an einigen Stellen vielleicht unangenehm erscheint. Und Jakobus möchte uns also nicht die kommenden Wochen mit schönen Worten schmeicheln. Er möchte uns auch nicht in schöne theoretische Inhalte hineinnehmen, sondern er möchte sich ganz praktisch in dein und mein Leben einmischen. Ich hatte letzte Woche auch schon das Beispiel gebracht, wir können uns ihn ein bisschen wie so einen Zahnarzt vorstellen. Der schaut ganz genau hin, auch an die hintersten Stellen, um zu sehen, wie es wirklich ausschaut. Nicht nur vorne, wenn wir immer lächeln, sondern auch, wie sehen die Zähne von hinten aus? Und wie sieht unser Glaube vielleicht auch an einigen Stellen aus, die wir nicht sehen, die andere nicht sehen? Und er ist sich bewusst, dass er diese Missstände ansprechen möchte. Und er möchte auch zeigen, wie man diese Dinge nötig behandelt. Und immer mit dem Ziel, dass das echte Leben bei uns gelingt. Letzte Woche haben wir uns mit dem neuen Leben beschäftigt, darum, dass es darum geht, das Alte abzulegen und dass Gottes Wort eine unglaublich große Rolle darin spielt. Heute gehen wir weiter zu Jakobus 2, die Verse 14 bis 16 und heute möchte Jakobus unseren Glauben auf den Prüfstand stellen. Denn eines ist er sich sicher, es gibt einen lebendigen Glauben, der Nutzen hat, der kraftvoll ist. Und es gibt auch einen Glauben, der leer und nutzlos ist. Lass uns also mal direkt in den ersten Abschnitt schauen. Da sagt Jakobus: Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben oder hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Dann antworte ich habe Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut. Das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Du gedenkenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Das sitzt, ne? Ich weiß nicht, wer von euch den Film Ziemlich beste Freunde geschaut hat. Manche Menschen, die scheinen so unterschiedlich zu sein, dass man total davon überzeugt ist, die werden auf gar keinen Fall Freunde. Es finden ja gerade in den USA Wahlkampf statt. Donald Trump, ich frage jetzt nicht, wer hier welchen besser findet, oder Kamala Harris. Und wenn man sich so ein paar Sachen anschaut, dann ist man sich ziemlich sicher, die beiden, die werden keine Freunde. Sie hält ihn für einen Faschisten und er meint, sie ist geistig ein bisschen beeinträchtigt. Also das scheint nicht so die beste Basis für eine gute Freundschaft zu sein. Aber wir müssen gar nicht in die USA schauen, auch hier in Oldenburg. Ich weiß nicht, ob du heute mit dem Fahrrad gekommen bist oder mit dem Auto, auch das frage ich lieber nicht, weil wir sind uns eine Sache sicher, oder? Autofahrer und Fahrradfahrer, die werden nicht beste Freunde in Oldenburg. Ich war Freitagabend mal wieder auf dem Fahrrad und ich hatte so einen netten Autofahrer, der hatte sich gedacht, ich teste mal die Bremsen von Daniel, ob die auch noch funktionieren. Dann ist er rechts abgebogen, hat nicht geguckt und meine Bremsen haben zum Glück funktioniert. Aber ich war mir sicher, zumindest was Fahrrad und Auto angeht, wir beide werden nicht mehr beste Freunde. Und mit dem, was wir gerade von Jakobus gelesen haben, scheint auch Jakobus so überhaupt nicht zu dem zu passen, was wir so oft in den Briefen von Paulus lesen. Denn für Paulus ist eines ganz zentral, nur der Glaube an Jesus Christus rettet und macht uns gerecht vor Gott. Und jetzt kommt Jakobus und sagt, ja, Taten und Werke machen uns auch gerecht, nicht nur der Glaube allein. Und wahrscheinlich habe ich jetzt eine ziemliche Verwirrung bei dir ausgelöst. Und vielleicht, als du die Worte von Jakobus gehört hast, haben sie dich sogar davon abgehalten, dem Raum zu geben, sich dem zu öffnen, zu sagen, das passt nicht zusammen. Glaube allein. Was hat das jetzt mit Werken zu tun? Und auch Luther, der gute Mann, hat sich damals schon unglaublich schwer mit diesem Brief getan und hat gesagt, ich finde da einfach Jesus nicht drin. Er hat diese Sache von Jakobus mit der von Paulus nicht übereinbringen können. Und wir können das jetzt heute theologisch ganz weit auseinanderreißen. Das will ich nicht tun, aber ich möchte es kurz zusammenfassen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, um überhaupt diesen Worten von Jakobus eine Chance zu geben. Jakobus und Paulus gehen von ganz unterschiedlichen Fragestellungen aus. Für Paulus geht es um die zentrale Frage des Glaubens, ob der Weg der Werke des Gesetzes, also indem wir die Gesetze, die Gott uns gegeben hat, wenn wir die erfüllen, ist das ein Heilsweg? Kann uns das retten? Macht uns das gerecht vor Gott? Oder nur der Glaube an Jesus? Und Paulus kommt zu dem Schluss, nein, nur der Glaube allein macht uns gerecht. Und das ohne, dass unsere Werke dazu gezählt werden. Hey, kein Mensch ist in der Lage, die Gesetze Gottes vollkommen einzuhalten. Und deswegen ist er überzeugt, dass nur der Glaube allein rettet. Und Jakobus, der behandelt eine andere Frage. Nämlich die Frage, ob Glaube an Jesus, also der Glaube, der da ist, ob der ohne Werke bleiben kann. Jakobus bestreitet also gar nicht, dass Glaube alleine rettet, aber er drängt darauf, dass ein lebendiger Glaube sich durch ein völlig verändertes, erneuertes Verhalten ausweist. Also wer an Jesus glaubt, dieser Glaube, der bleibt nicht allein, sonst sagt er, seine Worte nicht meine, ist es ein toter Glaube. So hart drückt er es aus. Und weil diese Stelle so leicht missverstanden werden kann, war es mir wichtig, diese Stelle nochmal genauer anzuschauen. Sich zu fragen, die Frage zu bewegen, was ist eigentlich toter Glaube und was ist lebendiger Glaube? Also die erste Frage, was ist eigentlich toter und leerer Glaube, zu dem Jakobus sagt, der ist vollkommen nutzlos? Wir sehen in Vers 14, habe ich den drin? Nein, nein. In Vers 14, da spricht Jakobus Menschen an, die sagen, hey, ich vertraue Gott, ich habe Glauben. Also er spricht Menschen an, die denken vollkommen korrekt. Und vielleicht haben sie sogar ein Glaubensbekenntnis, von dem sie überzeugt sind. Aber Jakobus sagt, ihr Glaube, da folgt nichts, er ist folgenlos. Und Jakobus sagt, diesen Glauben, von dem du überzeugt bist, den möchte ich mal auf den Prüfstand stellen. Woran erkennen wir eigentlich lebendigen Glauben? Erkennen wir ihn alleine daran, das, was ich sage, was ich für wahr halte? Kann so ein Glaube uns eigentlich retten? Und Jakobus sagt nein. Wenn du nur sagst, meinst, an irgendetwas zu glauben, das kann dich nicht retten. Das ist nur eine leere Hülle, weil es keine Auswirkungen hat auf dein Leben. Und Jakobus sagt das, weil er davon überzeugt ist, dass wie ein Same darauf abzielt, dass eine Frucht daraus kommt. Ein Baum, der eine Frucht bringt. So ist auch der Glaube an Jesus Christus. Er zielt darauf, dass Glaubensgehorsam und eine Glaubenstat daraus wächst. Glaube zielt darauf aus, dass es in unserem Leben etwas hervorbringt und nicht nur eine Wortfloskel ist. Und so vergleicht er den Glauben. Er bringt uns jetzt hier zwei Beispiele. Er vergleicht solch einen Glauben, der sagt, ich glaube irgendwie an Gott. Er vergleicht den mit dem Glauben von Dämonen, von bösen Geistern. Er sagt, du sagst, hey, ich habe Glauben, ich vertraue Gott. Weißt du was? Das glauben auch die Dämonen. Die glauben an Gott und sie fürchten ihn sogar. Und die Dämonen, sie wissen wahrscheinlich sogar viel mehr über Gott als wir. Und doch sagt Jakobus, dieser Glaube bringt dir nichts. Trotz, dass sie an Gott glauben, leben sie kein befreites Leben aus der Gegenwart Gottes, sondern sie erschrecken und haben Angst vor Gott. Und so sagt Jakobus, ein toter Glaube, der tut vielleicht Dinge, aber wenn er sie tut, dann nur aus Furcht, aber nicht aus Liebe. Toter Glaube kann sogar ganz fromm daherkommen. Er kann dir alles richtig aufzählen und sagen, aber das war's dann auch. Und es gibt Menschen, die glauben an Gott. Die glauben vielleicht sogar an Jesus, aber sie haben keinen persönlichen Bezug zu dem, was Jesus ist. Keinen persönlichen Bezug, dass es ihr Leben verändert. Und das zweite Beispiel, das Jakobus uns gibt, ist noch ein wenig einleuchtender. Da ist jemand, der leidet Not. Der braucht wirkliche Hilfe. Und da ist eine Person, die wünscht ihr die besten Dinge. Hey, ich wünsche dir, dass du Nahrung hast, dass dir gut geht, dass du gesegnet bist. Aber es bleibt bei diesen Worten. Und Jakobus sagt, das bringt dieser notleidenden Person gar nichts. Es ist nur eine leere Phrase. Dass meinen Worten auch Taten folgen, das ist etwas ganz Natürliches. Wenn ich jetzt zu Samuel sagen würde, ich komme zum Essen heute Nachmittag. Samuel schuldet uns noch sehr viele Kuchen. Sehr viele Kuchen. Ich komme vorbei, essen wir heute. Und er wartet und ich komme nicht. Und dann sage ich, wieso, habe ich doch nur gesagt. Bist du jetzt davon ausgegangen, dass ich das tue oder was? Also es ist etwas ganz Natürliches, dass wenn Worte kommen, dass auch Taten folgen. Das ist etwas ganz Natürliches und es gehört zusammen. Und wenn dem nicht so ist, dann ist es etwas Unnatürliches. Dann würde Samuel sagen, hey, Daniel, du widersprichst dir. Und er zeigt uns, wie unnützig, unsinnig, nutzlos und wirkungslos Glaubensworte sind, die nicht durch Taten begleitet werden. Menschen trennen etwas, was eigentlich zusammengehört. Und auch so hart das klingt, Jakobus möchte nicht kritisieren, um einfach zu kritisieren, sondern er möchte auf den richtigen Weg helfen, indem er zeigt, dass etwas Entscheidendes fehlt, was eigentlich dazugehört, was nicht getrennt werden darf. Und so kann es auch uns ganz leicht passieren, dass wir irgendwelche Glaubensbekenntnisse haben, von denen wir total überzeugt sind und meinen, ja, wir glauben. Und wenn sie auf den Prüfstand gestellt werden, sich doch als leer bewahrheiten. Und deswegen sagt der Jakobus, es ist wichtig, sich zu fragen, hey, darf Gott uns kritisch hinterfragen? Darf er uns kritisch hinterfragen, was unseren Glauben betrifft? Jetzt gehen wir weiter. Was ist dann der lebendige Glaube? Was meint Jakobus damit? Bleiben wir bei dem Notleidenden. Ist dein Glaube lebendig, sagt Jakobus, dann wird man das an dem Umgang mit anderen Menschen ablesen können. Ganz besonders bei denen, die Not leiden. Wenn du einen lebendigen, vitalen Glauben hast, sagt Jakobus, und du so welchen Menschen begegnest, an ihnen vorbeigehst, du kannst nicht kalt oder gleichgültig an ihnen vorbeigehen. Das ist nicht möglich. Und jetzt ist es ganz wichtig, achtsam zu sein. Denn hier passiert es so leicht, dass wir uns in eine falsche Richtung bewegen. Vielleicht denkst du jetzt, Herr Jakobus hat recht. Mein Leben zeigt diese Taten nicht. Ich muss mir einfach mehr Mühe geben. Vielleicht muss ich mehr tun. Vielleicht muss ich mehr Bibel lesen, mehr beten, frommer sein. Sonst habe ich ja keinen Glauben. Und dann tust du etwas nur aus Furcht, aber nicht aus Glauben. Und Jakobus sagt, lebendiger Glaube tickt ganz anders. Denn lebendiger Glaube ist sich eines bewusst. Ich habe nichts. Ich habe nichts, was Gott beeindrucken kann. Ich habe nichts, was ich Gott geben könnte, was mich gut oder gerecht vor ihm dastehen lassen könnte. Ein lebendiger Glaube hat verstanden, dass man mit leeren Händen vor Gott steht. So nackt und arm und notleidend, wie diese Person, die Jakobus uns gerade beschrieben hat, die Hilfe braucht. Das ist lebendiger Glaube, das zu verstehen, wie wir vor Gott standen. Und doch hat er mich genauso angenommen. So nackt und arm, ohne ihm etwas geben zu können. Und er hat das Kostbarste, seinen Sohn, für mich gegeben, damit ich in ihm reich werde und das Leben habe in ihm. Und das nennt die Bibel Gnade. Und Jakobus sagt, diese Gnade kann uns nicht unverändert lassen. Und wenn ich diese gute Nachricht, diese Gnade in mein Herz fallen lasse, ihr Raum gebe, dann wird jeder Notleidende, der mein Leben streift, der meinem Leben begegnet, diesen Reflex in mir auslösen, so wie ich es bei Jesus erfahren habe. Hey, wie sollte ich, wenn ich das, was ich so großzügig und gnädig von Jesus erfahren habe, wie kann mich das, was ein Notleidender erlebt, mich kalt lassen? Es ist etwas Natürliches, sagt Jakobus, das aus der Liebe Jesus heranwächst. Es ist wie eine Frucht am Baum. Das ist lebendiger Glaube, der ans Tageslicht drückt, der aus der Liebe Jesus wächst. Johannes bringt das in einem seiner Briefe nochmal so schön auf den Punkt, und den möchte ich noch mit euch teilen. Da sagt Johannes, angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihnen. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Gottes Liebe muss sich in unserem Leben zeigen, weil sie darauf abzielt, darauf ausgelegt ist, in uns zu wachsen und etwas hervorzubringen, eine Frucht. Und wisst ihr, Jakobus, der hat Menschen vor Augen, die mussten Hunger leiden. Die hatten nicht so schöne Sachen an wie ihr heute Morgen oder ich. Die hatten keine Kleidung. Nackt, sagt Jakobus, standen sie da. Was ist der Mangel unserer Zeit? In einem Land wie Deutschland, wo grundsätzlich kein Mensch hungern muss. Wo grundsätzlich jeder Kleidung hat, ein Dach über dem Kopf, medizinische Versorgung. Wisst ihr, was in unserer Gesellschaft immer mehr vorzufinden ist, dass Menschen immer mehr vereinsamen. Wir sind ganz connected, 1000 Leute, mit denen wir schreiben, aber Menschen vereinsamen immer mehr. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Sucht und die Gefangenschaft an Suchten immer mehr zunimmt. Alkohol, Pornografie und was es alles für Dinge gibt. Viele Menschen sind heute nicht mehr in der Lage, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Gute Entscheidungen zu treffen, ihr Leben zu gestalten. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie man gute Beziehungen führt oder fördert. Das ist ein unglaublich großer Mangel in unserer Gesellschaft. Und was löst er in uns aus? Fragt Jakobus. Was für einen Reflex löst er in uns aus? Wenn unser Glaube vital ist, sagt Jakobus, dann werden wir diesen Reflex spüren. Und er wird uns in Bewegung setzen und er wird etwas hervorbringen. Das bringt nämlich lebendiger Glaube hervor. Und nun gibt uns Jakobus noch ein weiteres Beispiel, was den Glauben betrifft. Und nun legt er selber die Bibel darin aus. Wir lesen weiter ab Vers 21. Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Was den Glauben betrifft, war es jetzt Jakobus nochmal ganz wichtig. Wir wissen, er schreibt hier an jüdische Christen. Jetzt muss ich nochmal die richtig schweren Geschütze auffahren, damit sie verstehen, wie wichtig mir ist, was Glaube wirklich bedeutet. Und Jakobus liefert uns hier zwei Glaubenshelden. Einmal Rahab, die Prostituierte aus Jericho. Wir lesen, sie half den Kundschaftern, als sie Jericho ausspionierten. Die wären fast gefangen worden, aber sie half und rettete ihnen das Leben. Rahab half einem fremden Volk, mit dem sie nichts zu tun hatte, riskierte ihr Leben, setzte ihr ganzes Leben aufs Spiel, um ihnen zu helfen. Und Jakobus sagt, guckt mal dahin. Das ist lebendiger Glaube, der nicht alleine bleibt, sondern in der entscheidenden Stunde beweist, das Nötigste zu tun. Und Gott sie dadurch als gerecht anerkannt. Und ein zweites Beispiel bringt uns Abraham. Nicht nur Ahnvater von den Juden, sondern er ist auch unser Glaubensvater. Dass du heute gesegnet bist, hat mit Abraham zu tun. Und auch er musste in der entscheidenden Stunde seinen Glauben bewähren, sagt Jakobus. Abraham bekam seinen lang ersehnten Sohn. Gott gab ihm eine unglaubliche Verheißung, obwohl er gar keine Kinder mehr bekommen konnte, sagte Gott, ich werde dir einen Nachkommen geben, einen Sohn, und durch ihn wirst du Nachkommen haben wie Sterne am Himmel. Und nun kommt es plötzlich zu einer schrecklichen, seltsamen, ein Aufruf Gottes, er soll seinen Sohn opfern. Also Gott forderte von ihm ein schweres menschliches Opfer, das gegen all das sprach, was Gott ihm verheißen hatte und diese Verheißung sogar aufs Spiel setzte. Gott sagte zu ihm, hey, lass los, was ich dir versprochen habe. Lass los, was ich dir gegeben habe. Lass los, woran dein Herz hängt, gib es mir zurück. Gott forderte das Schlimmste, was man von einem Vater fordern kann. Und ich glaube, wir alle Eltern können fühlen, dass das ein unglaublicher Glaubensschritt war, den Gott dort von Abraham forderte. Aber wir lesen, Abraham war gehorsam und er bestand die Probe. Im letzten Moment kam ein Engel, hielt ihn davon ab und Gott sagte, ich will keine menschlichen Opfer. Ich möchte nicht, dass du deinen Sohn opferst. Aber Gott hat ihn auf die Probe gestellt und er musste entscheiden zwischen Gott und Gottes Gabe. Und er schied sich für Gott, obwohl das sein Herz komplett zerriss. Und wisst ihr, das ist ein ziemliches Extrembeispiel. Und auch wenn wir uns Abrahams weitere Geschichte anschauen, dann wird so ein Glaubensschritt nie mehr von Abraham gefordert. Aber Abrahams Glaube bewies in der schwersten Stunde, in seinem echten Leben, nicht in seinem Glaubensbekenntnis, Hingabe und Gehorsam. Und Gott, Jakobus sagt, das machte sein Glauben vollkommen. Wisst ihr, was ganz wichtig ist, dass wir bei Jakobus verstehen? Jakobus stellt nicht Werke gegen Glaube. Er sagt auch nicht, du hast Glauben und du musst noch Werke hinzufügen. Aber was ihm ganz wichtig ist, ist uns zu sagen, dass Glaube und Glaubenstaten, Glaubenswerke, sie gehören zusammen und sie wirken zusammen. Und auch wenn Gott sei Dank, nicht so etwas fordert von uns wie Abraham, stellt er auch uns die Frage. Mein Kind, darf ich dich herausfordern? Darf ich deinen Glauben auf den Prüfstand stellen? Hey, darf ich dich aus der Gemütlichkeit locken? Aus deiner so schön kreierten Routine? Darf ich dich zum Mut anstacheln? Mehr zu tun, Dinge zu tun, die du dir vorher nicht zugetraut hast? Darf ich dir einen Auftrag geben, der deine bisherigen Pläne komplett auf den Kopf stellt? Und durch Abraham zeigt er uns sogar die Frage, hey, darf ich dir etwas nehmen, was dir lieb ist, wo du so dran hängst, was ich dir vielleicht sogar selber gegeben habe? Wenn ich dich das frage, wirst du mir dann immer noch vertrauen? Werde ich dir dann immer noch genug sein? Wisst ihr, in diesen Momenten, wo Gott unseren Glauben auf den Prüfstand stellt, werden unsere schönen Anbetungslieder und Glaubenssätze so richtig auf den Prüfstand gestellt und auf ihre Echtheit geprüft. Wisst ihr, das ist lebendiger Glaube, sagt Jakobus. Es ist der natürliche Reflex, der aus der Liebe Jesus zu uns heranwächst und unser Leben verändert. Und echter Glaube ist, der das tut und sich darin bewährt, wenn die Stunde kommt und es darauf ankommt. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Wisst ihr, Jakobus, er kritisiert, um zu berufen. Er kritisiert nicht, damit du nach Hause gehst, dich super schlecht fühlst, demotiviert bist, sondern er möchte dich berufen. Er möchte dir zeigen, was Glaube ist, wie Gott sich Glaube für dich wünscht. Und Jakobus lädt dich ein, dich nach diesem Glauben auszustrecken. Und dieser Glaube ist nicht etwas, was aus uns heraus, aus unseren Taten entspringt, sondern aus der Liebe Christi erwächst und sich dann in unseren Taten offenbart. Und das kann ich dir sagen, das sagt auch Jakobus, ja, der Glaube kostet etwas. Ja, der Glaube lässt uns nicht so, wie wir sind. Aber gerade darin zeigt auch Jakobus, dass er mit Paulus so übereinstimmt. Am Ende zählt Jesus allein. Am Ende zählt Jesus allein. Und deswegen bin ich so dankbar auch für dieses Beispiel von Abraham. Wisst ihr, Abraham hat den Ehrentitel Freund Gottes. Wir denken alle, wir sind Freunde Gottes, aber dieser Ehrentitel, den hat nur Abraham. Dreimal wird er genannt in der Bibel. Nicht mal Mose oder so hat diesen Titel, sondern nur Abraham. Und doch, wenn wir uns seine ganze Geschichte anschauen, dann sehen wir nicht nur diesen lebendigen Glauben, sondern wir erleben viele Momente in seinem Leben, wo er scheiterte, wo seine Taten nicht dem entsprachen, was Gott über ihn ausgesprochen hatte. Und wisst ihr, das gilt auch für uns. Auch wenn wir scheitern, unser Glaube sich nicht so erweist, wie wir uns das manchmal so schön zusammenreden, dann dürfen wir uns darauf stellen, Jesus allein genügt. Jesus allein genügt. Aber gerade deshalb sollten wir nicht davor fliehen, dass uns Glaube auch was kostet. Weil am Ende nur Jesus zählt. Nicht das, was wir hier haben, nicht das, was wir uns ja alles aufbauen. Am Ende zählt nur Jesus. Und dieser Glaube, der ist Gott so kostbar. Dein Glaube ist Gott unendlich kostbar. Und deswegen möchte er nicht, dass du ein leeres Lippenbekenntnis hast, durch dieses Leben gehst und einen Glauben hast, der am Ende nutzlos ist, sondern er wünscht sich einen Glauben für dich, der in der Lage ist, sich in den schweren Stunden, wo es darauf ankommt, sich zu bewähren und der wirklich in Jesus gegründet ist. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, verzichte nicht darauf, wenn Gott deinen Glauben prüft. Verzichte nicht darauf, wenn Gott dir ehrlich sagen möchte, hey mein Kind, das ist nur eine leere Floskel da. Das ist nichts, wo ich wirklich drin bin, worin ich wirke. Da hast du dir vielleicht irgendwas Schönes zusammengereimt, aber da bin ich nicht drin. Und dazu lädt uns Jakobus ein, dass unser Glaube echt wird. Dass er scheitern darf, aber dass wir uns auf den echten Glauben ausrichten. Denn dafür ist Jesus gekommen, für nichts anderes. Und ich möchte dich einladen, wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Und ich weiß, so ein Text, der sitzt. Aber Gott wünscht sich, dass das echte Leben bei dir gelingt. Und ich möchte dich ermutigen, mach dein Herz auf. Denn diesen Glauben, den kannst du nicht nächste Woche hervorbringen. Den kann nur Jesus' Liebe in deinem Leben hervorbringen. Aber was du machen kannst, ist, das haben wir schon letzte Woche gehört, wir können vor Gott stehen mit leeren Händen. Wir können sagen, hey Gott, hier ist nichts. Aber ich möchte meine Hände öffnen für das, was du mir zu geben hast. Schaffe etwas, wozu ich nicht in der Lage bin. Etwas, was sich wirklich im Leben bewährt. Ich möchte noch beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du das echte Leben für uns hast. Dafür bist du gekommen, dafür bist du gestorben und dafür bist du auferstanden, dass wir das Leben haben in dir. Und du siehst, wie auch Jakobus es schon aufgreift, wie leicht können wir uns selbst täuschen. Wie leicht können wir uns auch besonders in dieser heutigen Zeit selbst belügen und so am echten Leben mit dir vorbeigehen. Aber ich danke dir, dass du uns immer deine Hand reichst, wenn wir sie ergreifen. Wir müssen nicht mit Taten kommen, sondern wir dürfen mit leeren Händen kommen und wir dürfen uns ausrichten auf deine Liebe. Herr, ich danke dir, dass deine Liebe es ist, die den Unterschied macht. Und ich bete, Herr, dass du uns immer mehr verstehen lässt, was diese Liebe in der Lage ist, in unserem Leben zu bewirken. Dass sie nichts ist, wofür wir uns fürchten müssen. Nichts ist, die uns zu unnormalen Dingen herausfordert, sondern uns in das hineinführen möchte, was du für uns vorbereitet hast, Herr. Vater, du siehst, wie so ein Text auch schwer manchmal sitzt, wie wir uns überführt fühlen und schlecht fühlen. Aber ich danke dir, dass wir durch einen Spiegel schauen dürfen, Herr, auf deine Möglichkeiten. Auf das, was du schon getan hast und was du noch in unserem Leben tun möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du alles an Falschheit aus dem Weg räumst und dass wir uns deiner echten Liebe öffnen. Amen.